Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ist mir eigentlich auch ein bisschen zu früh, also wenn ich jetzt irgendwie nicht besonders witzig bin oder so, liegt einfach daran, dass 10 Uhr einfach nicht meine präferierte Zeit ist. Ich will mich, also will auch nochmal alle Anwesenden herzlich begrüßen zu den 9. Datenspuren. Als ich mich so vorbereitet habe auf die Keynote, zu der ich so ein bisschen gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind, weil ich das zum Anfang echt nicht gecheckt habe, dass Paul meinte, ich soll die Keynote machen. Aber ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, worum soll es eigentlich gehen? Ja, voll verwanzt klingt ja mal direkt wie ein Talk über die sogenannten Wanzen in der Tasche, aber irgendwie habe ich darauf keine Lust gehabt. Und habe einfach mal angefangen, so ein bisschen mir zu überlegen, was gerade so interessant und wichtig ist. Habe nur eine Handvoll Sachen, die ich vorstellen oder die ich reden will, die aus meiner Sicht gerade uns wehtun. Das heißt, was hier kommt, ist ein bisschen Horrorshow. Die Leute, die den Stream haben wollen, nicht wissen, wo das ist. Achso, das ist ja Quatsch, wenn das sieht, das wäre streamdatenspuren.de. Ich hoffe mal, dass die Sachen auch relativ zeitnah dann mal zum Download bereitstehen. Fangen wir mal gleich mit den schicken Buzzwords an und Begriffen, die sozusagen Horror Deluxe sind, vor allem auch in einer Stadt wie Dresden. Wenn man sich mal anguckt, was in den letzten Jahren so passiert ist, wenn der Spruch kommt von wegen hier Internet kein rechtsfreier Raum und bla 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 und man sich mal klar macht, was für Gesetze existieren, jetzt schon, dann ist das sozusagen alles andere als ein unregulierter Raum. Da sind ein paar Sachen dabei, die werden gerade auch vor Gerichten nochmal verhandelt. Schönstes Beispiel ist das BKA-Gesetz von 2008, was immer noch anhängig ist in Karlsruhe. Das ist das Gesetz, was sagt, dass das BKA das Recht hat, präventiv zu ermitteln, ohne dass, weil sie halt denken, das könnte irgendwie interessant sein. Sie haben nicht mal eine Staatsanwaltschaft, die das beaufsichtigt oder so. Das heißt also Vorfeldermittlungen. Wenn man die ganzen Sachen sich anguckt und weiß, was dahinter steckt, ich weiß nicht, kennt jeder die ganzen Abkürzungen, die da stehen? VDS steht für Vorratsdatenspeicherung, auch ein bisschen euphemistisch von Leuten wie dem Innenminister Jäger aus NRW Mindestdatenspeicherung genannt. Ist so die Überlegung, dass man alle Daten, die so im Netz sind, einfach zumindest Verbindungsdaten speichert, in Verbindung mit, also das mag vielleicht, wenn man nur IP speichert, mag das vielleicht noch diskutabel sein für bestimmte Sachen, aber in Verbindung mit dem, was wir sonst noch haben an TKÜV, also an, das ist die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die schon seit, ich weiß gar nicht genau wann, aber schon eine ganze Weile existiert und die Strafverfolgungsbehörden in die Lage versetzen, so Traffic auszuleiten. Quellen-TKÜ meint, dass man die Telefonie abhört auf Rechnern, weil sie sind ja der Meinung, dass wenn es erlaubt ist, ein Telefon abzuhören und das sozusagen ja hier ein modernes Telefon darstellt, dass, und man die Verschlüsselung brechen muss bei so Sachen wie Skype oder wie was auch immer irgendwie verschlüsselt dann stattfindet, auf den Rechner zugreift und dort, bevor er verschlüsselt wird, abgreift und zuhört. Das heißt sozusagen staatliche Angriffe gegen Verdächtige. Wenn man das alles so im Kontext betrachtet, und was auch die größte Kritik am BKA-Gesetz ist, dass dort ein gewisses Trennungsverbot oder Trennungsgebot, was sozusagen in Deutschland aufgrund der Erfahrungen des Dritten Reichs, dass man Polizei und Geheimdienste trennen will voneinander, einfach faktisch aufgehoben ist. Und wenn man dann Leute hört wie Herrn Zirke, der, auch man will es nicht wahrhaben, aber noch zu den relativ moderaten Leuten gehört, wenn man den Rest aus dem Innenministerium mal kennengelernt hat und dann merkt, dass selbst Uhl fast wie ein Linker daherkommt, dann ist das schon so ein Punkt, der schwierig ist, sage ich mal. Das Thema Online-Durchsuchung ist im Prinzip nichts anderes als eine Quellen-TKÜ, mit dem Unterschied, dass man eben nicht Daten abhören will, sondern Daten abschnorchelt. Also sprich, man die ganze Kommunikation, die auf dem Rechner stattfindet, also auch Mail und auch andere Sachen und auch Daten auf dem Rechner sozusagen beschlagnahmt, wie eine Hausdurchsuchung, nur mit dem Unterschied, dass man das halt auf Rechnern tut. Interessant ist ja die ganze Geschichte, also vor allem mit der VDS und so, also mit der Vorratsdatenspeicherung, wenn man sich überlegt, dass das öffentliche Leben mehr und mehr ins Netz wandert und auch demokratische Prozesse ins Netz wandern und wir gleichzeitig vor ein paar Tagen ein Urteil hatten, dass die Dinger ja Empfangsgeräte sind für Rundfunk, man ganz schnell zu der Überlegung kommt, was das eigentlich bedeutet. Ja, was heißt das, wenn der Staat mithören kann und mitliest, wie ich entscheide, mit wem ich mich rumtreibe, mit wem ich diskutiere, welche Medien ich konsumiere und so weiter. Das heißt, dieser ganze Katalog von Sachen, die existieren, ja, und die Sachen, die jetzt schon da sind, sind im Prinzip ein absoluter Albtraum. Ich finde, das ist jetzt schon so. Und wenn man mit den Leuten diskutiert, die sagen, wir brauchen noch mehr, das ist einfach ein Unding. Und sie berufen sich immer auf Karlsruhe, die sagen ja, in bestimmten irgendwie Rahmen ist das alles irgendwie okay und so. Und wenn man dann aber auch mal im Hinterkopf hat, was sie da genau gesagt haben, dann geht es um schwere Straftaten, Gefahren und Spionageabwehr. Und wenn man dann hört, wo so eine Sachen eingesetzt werden, real, ist das sowas wie Anabolika-Handel. Also das ist halt schon sehr schwierig, dass auch wenn man den Strafverfolgungsbehörden nicht alle Mittel aus der Hand nehmen will, einfach nicht akzeptabel. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass ein paar Diskussionen tatsächlich nicht mehr stattfinden. Also zum Beispiel habe ich erwartet, dass es immer mal wieder eine Diskussion um Kryptoverbote gibt. Das ist, selbst im Innenministerium haben die Leute begriffen, dass das eine Quatschidee ist. Dass auch Key Escrow und so Sachen einfach, also die Hinterlegung von Schlüsseln nicht sinnvoll sein kann. Und wir sehen ja, dass sie auch ansonsten eine ganze Menge Möglichkeiten haben, dort irgendwie elektronische Geräte zu nehmen und zu erkennen, wer was wie wo macht. Also schönstes Beispiel, Funkzellenabfragen in Dresden, die, wenn man das so als jemand, der, also ich wohne nicht mehr in Dresden, ich habe das gelesen und ich dachte, ich habe das für einen Witz gehalten, ehrlich gesagt. Also ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich real auch dann vor Gericht Bestand hat, dass man dort einfach sagt, ja, die demonstrieren halt, aber es ist uns scheißegal. Und auf diese Art und Weise damit umgegangen ist. Das zweite große Thema, meiner Meinung nach, oder der zweite große Bereich, der sehr schwierig ist, das ist alles, was zu tun hat mit Herr Urheberrecht, Trödel, nenne ich es mal ein bisschen salopp. Diese Begrifflichkeit ist der Titel eines Buches von Susanne Nass. Das ist schon ein paar Jahre her, das hat sich auf eine ganz interessante Art und Weise mit dem Thema des geistigen Eigentums beschäftigt. Also überhaupt die Frage, was ist dieser Eigentumsbegriff? Und hat das ganz schön anhand von zwei Dingen gemacht. Und zwar einmal anhand von Open Source Software und File-Sharing. Copyright an sich ist bei uns ja auch nicht, ist ja auch kein Konzept, das existiert. Wir haben hier Urheberrechte. Aber ich finde trotzdem auch gerade der Begriff des Copyrights so besonders schön. Weil es gibt ein sehr schönes Zitat von Dirk von Gehlen, das ist der Chefredakteur der Süddeutschen Online. Der hat gesagt, die Realität ist für das Urheberrecht bedrohlicher als alle anderen Faktoren. Und er bezog sich da, glaube ich, auf die Piraten in dem Fall, weil er gesagt hat, die Piraten sind fürs Urheberrecht überhaupt nicht schädlich, weil das ist vollkommen egal. Die Realität ist viel, 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 viel gefährlicher für die ganze Diskussion als irgendetwas anderes. Warum ist das so? Es ist einfach so, dass die Leute aufhören, es zu akzeptieren. Und ein Recht, was von niemandem akzeptiert wird, ist über kurz oder lang nicht durchsetzbar. Auch unverhältnismäßig hohe Strafen oder so werden nicht dafür sorgen, dass die Leute sagen, okay, ich sehe jetzt ein, dass das sinnvoll ist. Wir haben, wenn wir uns Urheberrecht auch angucken, dann ist das ein wahnsinnig kompliziertes Gebilde, wo man irgendwann von den Leuten erwartet, dass sie irgendwie verstehen, wie diese Rechtskonstruktion überhaupt funktioniert. Und selbst für Leute, die sich damit beschäftigen, kommen immer und immer wieder an Punkte, wo sie sagen, warum ist das jetzt genau da so? Ein Beispiel: Habt ihr gewusst, dass es für Software kein Recht auf Privatkopie gibt? Nach dem Urheberrecht ist explizit ausgeschlossen. Darum gibt es auch keine Verwertungsgesellschaft Software. Es gibt zwar Urheberrecht darauf, also klar, ich schreibe Software, ist halt ein Text, ein normales Werk, aber die Privatkopie ist nicht vorgesehen. Jeder, der irgendwie mal mit Open Source gearbeitet hat, findet das bestimmt auch genauso lustig wie ich. Und auch wenn man überhaupt mit diesem ganzen Begriff der Privatkopie agiert und sich dann mal überlegt, wie das eigentlich erfasst wird oder wie das sozusagen, wo die Grenzen sind, da gibt es ein schönes Urteil von, ich weiß gar nicht, ob das Karlsruhe war, wo gesagt wird, dass die Privatkopie nicht zulässig ist, wenn zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wurde. Jetzt ist mir nicht so ganz klar, wie man eigentlich aus einer digitalen Kopie erkennen soll, dass sie unrechtmäßig hergestellt wurde. Das heißt, die Leistung, die ich bringen muss, die geistige, zu verstehen, welche Rechte an irgendeinem Werk hängen, es ist für, sagen wir mal, Normalbürger und Nicht-Juristen und Leute, die sich damit nicht beschäftigen, praktisch unmöglich. Das heißt, das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn ich zu Dingen wie FDP-Welt gehe und Geld dafür bezahle, Filme zu holen, kann es sein, dass es mir auffällt. Ja? Vielleicht ist es ja so ein Dienst wie iTunes. Ich kann bei iTunes ja auch nicht sagen, wer welche Rechte hat. Ja? Oder bei anderen Diensten in der Art, Spotify oder wen es da so gibt. Das heißt, diese Komplexität des Rechtes ist schon etwas, was unmöglich ist. Wenn die anfangen, den Kindern in den Schulen erklären zu wollen, wie das mit dem Urheberrecht so funktioniert, ist wirklich lustig. Ja, ich habe das jetzt so zweimal gesehen und es ist einfach, die saßen da vorne und sagten, okay, ja, so. Und vor allem das Allerlustigste ist, wenn man die ganze Diskussion hört und wenn man auch viele von den falschen Dingen, die gesagt werden, zum Beispiel Urheberrecht schützt keine Ideen, sondern nur Werke, ja, also, weil es wird ja immer schön gesagt, die Urheber müssen von ihren Ideen leben. Nein, sie leben von ihren Werken. Dann merkt man, dass spätestens da, wenn man einen Schritt weiter geht und überlegt, wo das mal hingeht und wir gerade in der Steinzeit leben, ja, mit Faustkeilen und allem Schnickschnack und mit super primitiver Technik, und jetzt schon komische Verzerrungen spüren, was passiert denn erst, wenn die Leute mal verstehen, was 3D-Druck am Ende für das Urheberrecht bedeutet. Ja, also wenn sozusagen die digitale Kopie in die physikalische Welt eintritt. Das heißt, egal was wir irgendwie haben, machen und so, es ist einfach ein Unding. Es gibt noch ein anderes schönes Beispiel, was mir jetzt mal vor einiger Zeit aufgefallen ist, was eine ähnlich schräge Rechtskonstruktion darstellt. Nehmen wir an, ich finde einen Bug in einer Software. Wem gehört dieser Bug? Gehört mir der Bug? Gehört dem der Vendor, der den geschrieben hat, der Urheber des Bugs, also der Entwickler? Das ist klingt alles ganz witzig und so, hat am Ende aber ja eine recht schräge Konsequenz. Es kann nämlich passieren, dass der Bug einer Software mehr wert ist als die Software selber. Also ich habe meinetwegen, was weiß ich, einen Apache oder so, ja, und habe einen Zero-Day gegen den. Ja. Werde ich unter Umständen damit mehr Geld erzielen können, als die Entwicklung dieser Software gekostet hat. Und das ist schon ganz schön schräg. Was genauso lustig ist, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die hat mal so ein Papier geschrieben zum Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft und schrieb doch allen Ernstes, dass die Fraktion Pauschalvergütungsmodelle für die Erstnutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten ablehnt. Weiß jemand, was das bedeutet? Es gibt ja nur eine einzige Verwaltungsgesellschaft, die Erstnutzung verwertet, das ist die GEMA. Das heißt, was sie im Grunde sagen, ist, dass sie gegen die GEMA sind. Was sie eigentlich sagen wollten, ist, sie sind gegen die Kulturflatrate. Also man sieht halt, dass die, dass die Überlegungen und die Diskussionen, die dort geführt werden, selbst bei den Leuten, die sich als Urheberrechtsexperten zeigen, auf einem relativ niedrigen Niveau stattfinden. Und selbst ich merke immer wieder, ich beschäftige mich schon lange damit, dass es immer wieder Sachen gibt, die ich einfach nicht wusste oder die ich einfach auch nicht verstehe oder die in dem Kontext einfach völlig ausbrechen, weil die halt Spezialfälle sind. Dieses Recht besteht aus Tausenden von Ausnahmen. Und das ist nur Urheberrecht. Da reden wir jetzt nicht über Markenschutz, da reden wir nicht über Patentrecht und so weiter und so weiter. Und man muss überlegen, dass wenn wir Urheberrecht zu einem Maßstab machen, werden wir uns die Hölle ins Haus holen. Es ist ein Ausnahmerecht, das heißt, eine Singularität für einen bestimmten Zeitraum. Die Industrie, die das fordert, muss ganz genau erklären, warum das für die die Allgemeinheit, die Gesellschaft dieses Recht überhaupt akzeptieren sollte. Und im Moment ist das so, dass sie vor allem mit Kultur und kommen und wer sich mal genau anguckt, wer vom Urheberrecht am meisten profitiert, sind es am wenigsten die Urheber. Das heißt, wenn wir über kulturelle Werke reden zum Beispiel, ist es eine Frage der Kulturpolitik und nicht eine Frage des Urheberrechts, um dort ordentliche Einkommen für die Kulturschaffenden, um halt dafür zu sorgen. Wenn wir über das Leistungsschutzrecht reden, ist genau dasselbe. Das Leistungsschutzrecht wird keinem einzigen Journalisten helfen, wird auch nicht helfen, irgendetwas an diesem ganzen Zustand zu verbessern. Im Gegenteil. Es wird aber für eine Menge Unsicherheit sorgen, für mehr irgendwie Abmahnungen und so weiter, weil kein Mensch kapiert, was da eigentlich hintersteckt. Und ich bei jedem Mal, wenn ich was ganz Normales tue, nämlich kopiere, was auch diese Rechner können ja nichts anderes, diese Maschinen, das sind Kopiermaschinen, mir überlegen muss, ob diese Kopie, die ich gerade anfertige, irgendwie aus einer rechtmäßigen Quelle kommen und ob ich das darf, ob ich das lesen darf, ob mein Browser über die URL berühren darf oder wie auch immer. Das wird also in jedem Fall nicht für mehr Sicherheit und für mehr, ja, oder für eine sinnvolle Entwicklung sorgen. Das Dritte, das habe ich eigentlich erst gestern Abend dazu genommen, weil eigentlich ich hasse das ganze Thema Cyberwar. Ist halt eins der bekloppte, also ist einfach bekloppt, weil meiner Meinung nach ist es eine absolute Nichtdiskussion. Warum ist das so? Der Begriff Cyberwar impliziert ja etwas, als würde es dort um einen Krieg gehen, der wie in der realen Welt mit einer Bombe geführt wird oder wo es darum geht, sozusagen die physische Vernichtung von Menschen, von Infrastruktur zu machen. Und ist ja sozusagen so definiert, der Krieg ist der organisierte und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgeführter Konflikt. Während Cyberwar in der reinen Definition oder Cyberwarfare politisch motiviertes Hacking, um Sabotage und Spionage zu betreiben, beschreibt. Was sozusagen stinkt, also im Prinzip ist Cyberwar stinknormale Sabotage. Wenn man da so Sachen liest wie die Bundesregierung möchte gerne, wenn sie einen Cyberangriff erlebt, mit Bomben zurückschlagen, da weiß man nicht, ob man darüber lachen soll oder nicht. Wenn wir über Internet oder überhaupt über Netzwerke reden, in denen man nicht sagen kann, wo irgendetwas herkommt, weil das natürlich durch Proxys und durch andere infrastrukturelle Maßnahmen einfach nicht mehr lokalisierbar ist, ist die Aussage, die dort getroffen wird, einfach strunzdoof. Ja, also, und ich meine, es wird ja auch nicht besser dadurch, dass dann irgendwie Leute wie Friedrich von virtuellen Bomben reden, die dann die Terroristen einsetzen werden, ja, und so. Und trotzdem wird uns dieses ganze Thema auf die Füße fallen, mehr und mehr. Warum ist das so? Weil das Militär sich in diesem Netz breit machen wird. Sie werden eine Menge Geld in die Hand nehmen, um dort auch ein Cyberwar einfach machen. Das sieht man ja spätestens bei Stuxnet. Weil das ist tatsächlich das, was Sie damit meinen. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, wer das gerade tut, dann sind das die Amerikaner. Und genau die dann sagen, wenn wir angegriffen werden, dann hauen wir aber zurück. Das ist schon schräg. Das zeigt aber, wie auch die anderen Sachen davor gerade, dass da zum Teil total wenig Verständnis dafür ist, was das eigentlich alles bedeutet mit diesem Internet. Wer sich ein bisschen mit Legislative beschäftigt und wie, wo, welche Rechte durchgesetzt werden, ist das, was gerade in der EU diskutiert wird und im Laufe des nächsten Jahres auch umgesetzt wird, werden soll als Direktive. Da sträuben sich einem tatsächlich die Nackenhaare. Es gibt so ein paar Sachen, die in der jetzigen Diskussion so bescheuert und wirklich sozusagen von einem kompletten Missverständnis dessen geprägt sind, was das Problem ist und wie die Lösungsansätze sind. Also ich werde aggressiv dabei mittlerweile. Also ein paar Beispiele mal, also ein paar Highlights daraus. Zum Beispiel soll Full Disclosure verboten werden. Full Disclosure bedeutet, dass die Leute offen über Sicherheitslücken reden. Die Idee dahinter ist, dass der Vendor, also der Hersteller von Software, in der Lage sein soll, ein Problem zu fixen, bevor es veröffentlicht wird. Klingt erstmal nett, also klingt erstmal wie eine okaye Ansage, aber wer die Realität der Sachen kennt, dass man eine Sicherheitslücke zu einem Vendor schickt, entweder kriegt man eine automatisierte Antwort, wenn überhaupt, und danach meistens nichts mehr. Weiß halt nicht, ob das gefixt wird oder nicht. Ob da überhaupt irgendwas passiert, was irgendjemand wahrgenommen hat oder so, ist halt eine Sache, die immer und immer wieder auftaucht. Und wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß auch, dass eine Sicherheitslücke zu finden ist jetzt auch in der Regel kein Hexenwerk. Das heißt, wenn ich die finde, hat die garantiert auch schon jemand anders gefunden. Das heißt, wenn ich die Sicherheit von Infrastruktur im Kopf habe, dann ist das Diskutieren auf einer sehr offenen und nach Möglichkeit auch so, auch so früh wie möglich darüber zu diskutieren, schon alleine aus dem Grund wichtig, damit die Leute, die sich mit dem Schutz von Infrastruktur beschäftigen, dass die eine Chance haben, das zu patchen. Das Verbot man sieht halt auch, dass dort die Beratung vor allem von Industrieunternehmen kommt, die halt so Snake Oil anbieten wie IPS, IDS-Systeme, also sozusagen Intrusion Detection. Sprich, die sagen, sie haben Software, die erkennt, dass jetzt gerade hier ein Angriff erfolgt und so. Und wenn, also auch die Leute, die sich schon mal beschäftigt haben mit diesen Systemen, wird sich halt auch über herzlich totlachen, dass das halt Quatsch ist. Der andere Teil ist die ganze Antivirenindustrie, die dort in Brüssel massiv Lobbying macht und halt sagt, naja, das ist ganz toll, wir bieten dann Lösungen, damit genau diese Lücken nicht ausgenutzt werden und ihr habt dann genug Zeit, irgendwie euren Disclosure-Prozess zu machen und im Extremfall wird es halt niemals ein Disclosure dazu geben. Was noch ein bisschen heftiger ist, wir haben in Deutschland, wenn man sich die Strafrechtsnormen anguckt für sogenannte Cyberkriminalität oder für Computerverbrechen, sind ja so ein paar, werden die alle nicht als schwere Straftaten gewertet. Das hat ja auch den Hintergrund, dass eigentlich schwere Straftaten zu begehen, sowas wie, also das sind halt Straftaten, die gibt es nicht nur im Netz, beziehungsweise mit Computern überhaupt nichts zu tun. Das sind Erpressungen, sowas wie Ransomware, also Sachen, wo man halt ein Virus sich einfängt, der verschlüsselt die Daten und sagt dann, zahl mir 500 Euro per Ucash oder so und dann kriegst du den Schlüssel, um das wieder zu entschlüsseln. Wo war ich gerade? Schön. Es ist zu früh. Gesetzgebung, ja. Die Strafen, die es aber für diese reinen Computerverbrechen gibt, die sind in der Regel sind halt Höchststrafen von 2 Jahren. Was sie dort diskutieren, sind Strafen von 3 bis 5. Und mit dem kleinen Zusatz, wenn man während eines Angriffes seine Identität verschleiert, gibt es nochmal 2 Jahre extra. Also wenn man das mal hochrechnet, also 7 Jahre für zum Beispiel irgendwo, also auf irgendeinem System einbrechen, da Daten runterzuziehen, also etwas, was härter bestraft wird als die meisten Gewalttaten oder fast so hart wie Mord, das ist schon abgefahren. Ich habe gestern Abend überlegt, was eigentlich hinterstecken kann und habe dann, als ich mit Astro auf dem Balkon stand und geraucht habe, ist mir die Idee gekommen, dass ein Grund tatsächlich sein könnte, die Leute unter Druck zu setzen, um die Möglichkeit zu haben, jemanden zu finden, der diese verkackten Staatstrojaner programmiert. Weil sie finden ja im Moment niemanden. Und wenn ich die, also ich meine, wer hier würde, wenn man die Wahl hat, entweder 7 Jahre in den Knast zu gehen, seine Familie nicht mehr zu sehen oder dann eben doch so eine Malware zu programmieren, wer würde dann nicht Zweiteres wählen? Also ich weiß nicht, ob das wirklich der Hintergrund ist, aber zumindest ist das eine von den Sachen, die schon ganz schön, also keine Ahnung, die mir sofort dann eben auch in den Kopf kommen, ja, zu sagen, das kann ja nur zu tun haben mit einem wahnsinnigen Druck erzeugen, weil es ist ja nicht so, dass man damit besonders viel erreicht. Was noch was anderes ist, was ich halt auch schräg finde, ist, wir haben im deutschen Strafrecht so ein Prinzip, das ist ganz stark geprägt durch, warum hat jemand, also mit welcher Motivation wurde eine Tat begangen? Ist das aus niederen Beweggründen, ist das irgendwie was Finanzielles und. Und darum sind bestimmte Sachen in Deutschland auch prinzipiell eigentlich nicht strafbar. Zum Beispiel, ich darf Malware produzieren, ich darf nur bestimmte Dinge nicht tun. Dann gibt es überhaupt keinen Ermittlungsansatz, beziehungsweise keinen strafrechtlichen Ansatz. Ich kann zwar unter Umständen vielleicht, kann es passieren, dass ich eine Hausdurchsuchung kriege oder so, aber ich glaube nicht, dass man dafür jemals verurteilt wird. Nach der neuen Direktive soll das so laufen, dass es gar keine Rolle mehr spielt, in welcher Motivation man etwas tut. Also, schönes Beispiel, ich fummel an der URL von Facebook rum oder so und stelle fest, dass da irgendein Sicherheitsproblem auftaucht. Und normalerweise ist es so, ich würde das dann melden und wenn Facebook nett ist, schicken sie mir ein Shirt oder irgendwas in einer anderen Art. Das würde ich natürlich jetzt nicht mehr tun. Weil die Gefahr groß, klar ist die Gefahr auch jetzt groß, dass man, oder man könnte jetzt auch angezeigt werden, aber die meisten Firmen machen das nicht. Weil erstmal ist die, also wenn man nichts angestellt hat, dort auch, wird man in der Regel auch keinen Stress dafür kriegen. Und im Gegenteil, die meisten Firmen, die was auf sich halten, werden das begrüßen, dass man das gemacht hat. Aber in Zukunft ist die Gefahr sehr groß, weil das Strafmaß sehr hoch ist. Wenn ich dazu noch irgendwie überlegen muss, naja, wenn ich jetzt irgendwie gefasst werde, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier gerade drin bin, wenn ich jetzt nicht gerade meinen Namen dahin schreibe, kriege ich nochmal 2 Jahre extra, was tue ich? Verbrannte Erde. Und das ist halt schon so ein Punkt, wo man sagt, wenn man in einer Welt lebt, wo die Systeme unsicher sind, und zwar so unsicher, wie wir es einfach haben, ich meine, wir haben so Technik, die Regel ist, Technik, die im Feld ist, geht erstmal nicht wieder weg. Ja, ob das GSM ist oder ob das irgendwie andere kaputte Technik ist, die wird einfach uns noch mindestens ein Jahrzehnt begleiten. Und wenn man sozusagen in dem Kontext auch anfängt zu sagen, ja, du darfst daran nicht forschen und du darfst nichts machen, ich meine, wem hilft denn das? Das hilft sicherlich weder den Betreibern noch mir als Bürger in einer Gesellschaft, die im hohen Maße technologisiert ist, sondern sorgt eigentlich nur dafür, dass die Angreifer stärker werden, beziehungsweise die Möglichkeiten für Angriffe und dieser Cyberwar tatsächlich das erreicht, worüber sie immer geredet haben. Ja? Dass sie also tatsächlich, dass man mit Computern so einen Schaden anrichten kann, dass das nicht gut sein kann. Das heißt, die Strategie zu sagen, wir überlegen, wie wir die Sicherheit erhöhen, also Sachen wie ENISA, das ist sozusagen die BSI-Entsprechung auf EU-Ebene, das ist sozusagen das einzig Positive in dem ganzen Entwurf, also nicht das einzig, aber das, also eines der wenigen positiven Sachen, die man hervorheben muss, dass sie halt dort nicht nur beratend, sondern auch forschend tätig sein sollen in dem Bereich und tatsächlich das Problem an der Wurzel, also mehr an der Wurzel packen soll, als einfach diese Erhöhung der Strafmaße zu erreichen, weil das tatsächlich ja überhaupt gar keinen Sinn bringt und auch gar keinen Mehrwert bringt. Was übrigens auch noch so ein schöner Zeitaspekt ist, man will die Anstiftung zu Cyberkriminalität schon strafbar machen. Das muss man manchmal einen Augenblick im Kopf zergehen lassen, was das eigentlich im Extremfall heißen kann. Ich lasse das jetzt auch mal, das auch nicht weiter ausführen, aber das ist halt eine von den Sachen, die sie sich dort ausgedacht haben. Und sie reden tatsächlich auch in dieser Direktive den Cyberwar nochmal ein Stück herbei. Also überhaupt so diese Also nicht, dass Sie irgendwie darüber nachdenken, welche Regeln man haben muss, damit man bestimmte Dinge vom Netz trennt und auch vom Netz getrennt machen muss, damit eben nicht jemand in der Lage ist, irgendwie Brennstäbe hoch und runter zu fahren. Sondern Sie beschreiben Szenarien, die sind so absurd, dass einem auch echt nichts mehr einfällt. Ich bin jetzt auch schon eigentlich durch, nach der ganzen Düsternis und so. Ich wollte ja die Leute schon nicht schlecht draufbringen am Samstag vor so einer schönen Veranstaltung. Wir haben gestern Abend noch ein bisschen diskutiert, was man eigentlich für Merksätze machen sollte. Und der Schönste, der mir gestern eingefallen ist von Mami, war, oder der so gefallen ist, war: kein Sex mit Leuten, die Rüstungs- oder Überwachungstechnologie bauen. Das finde ich tatsächlich einen sehr guten Grundsatz. Die ganze Frage, ist es eigentlich wichtiger, was wir tun oder was wir nicht tun? Also immer im Kopf zu haben, welche Verantwortung hat ein Techniker? Weil ich meine, die Leute, die damals die Holorit-Maschinen entwickelt haben und die Lochkarten, um Rassen und Sexualität und politische Einstellung auf so eine Lochkarte zu drücken, natürlich haben die gewusst, was die gemacht haben. Ist ja nicht so, dass, also ein Teil von denen sicherlich nicht, ein Teil, der die Entwicklung davon gemacht hat, aber am Ende die, die diese Lochkarten hergestellt haben, haben das gewusst. Genauso sind die Leute von Gamma, die Software bauen, um zu helfen, Dissidenten in irgendwelchen Ländern hops zu nehmen, natürlich wissen, was sie tun. Es ist nicht so, dass die Leute, ja, einen Hacker dazu zu bewegen, dass der einen abgefahrenen Kram so macht auf hohem Niveau. Damit kriegt man so Leute auch. Es sind spannende Themen. Es sind die IT-Sicherheitsthemen, die auch wirklich eine große Rolle spielen. Aber sie wissen, was sie tun. Und es geht schon einfach darum, auch immer wieder sich klarzumachen, wenn man Technik nicht nur nutzt, sondern Technik entwickelt, wenn man Software schreibt, wenn man Hardware baut, wofür sie eingesetzt wird und mit wem man da arbeitet. Ja, ich meine, Gamma ist halt einfach nicht nett. Das ist der Feind. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir Leuten helfen, die so eine Sache machen, die vielleicht als Junghacker da irgendwie reingekommen sind in so ein Umfeld, weil man gutes Geld verdient, weil es technisch anspruchsvoll ist, sie aus diesem Umfeld rauszulösen. Und auch dazu zu bringen, dass wir Technik halt auch für schöne Sachen einsetzen und für Dinge, die uns Nutzen bringen, die uns einander näher bringen und nicht die uns gegenseitig zu Feinden erklären. Ich weiß nicht so richtig, wie ich die Keynote enden soll, weil ich bin halt kein guter Präsentator oder Keynote-Speaker. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, dass für mich sind die Datenspuren persönlich halt eine sehr, sehr wichtige und schöne Veranstaltung. Ich habe die damals mit den Dresdner Chaoten mit ins Leben gerufen, hat sogar auch ausgestrahlt auf den Kongress, der übrigens dieses Jahr auch unter einem Motto stehen wird, also das Motto ist Not My Department, wo es um Verantwortung von Technikern geht. Das Zitat ist von Werner von Braun, könnt ihr mal nachgoogeln, was dahinter steckt. Und das wird sicherlich einen sehr großen Raum einnehmen, weil wir haben halt in diesem Jahr besonders viele Vorfälle gehabt, wo sozusagen Techniker ganz klar, wo man ganz klar mit dem Finger auf die zeigen kann und sagen kann, das habt ihr gemacht und ihr habt hier irgendwie einfach mal uns angegriffen. Uns, unsere Gesellschaft, Integrität und so weiter. Ich will eigentlich noch was Schönes, Lustiges sagen, mir fällt bloß nichts ein um 10 Uhr früh oder um 10:30 Uhr. Um halt sozusagen jetzt die Gruppe an Leuten, die hier sitzt, nicht mit sozusagen Frust und Depression zu hinterlassen, weil viele von den Leuten, die hier sind, die auch Vorträge machen und so, machen eigentlich tolle Sachen. Ob das die Frage ist, hier Chaos macht Schule, ein schönes Projekt, oder die Dezentralisierungssachen, SecuShare, der Junghacker-Track und so, also alles Sachen, die ja sehr positiv sind. Und wünsche euch aus dem Grund viel Spaß bei dieser Veranstaltung und hoffe, dass ihr hier auch ein bisschen was mitnehmt und trotzdem immer im Hinterkopf habt, dass das, was ihr tut, auch einen Impact hat und nicht einfach nur Spaß ist, sondern tatsächlich auch was bedeutet. Vielen Dank. Applaus